Black is beautiful with blue.
Ich habe ja gerade gesagt, Rassismus wäre, wenn die sagen würde, jeder, der nicht arisch ist, deutsches Blut hat, muss Deutschland verlassen, wollen wir nicht haben.
Da Serge Menga ist heute bei uns im Studio.
Ich spreche heute zu euch als Nkomo Kusa.
Die Deutschen spenden jährlich etwas mehr als 5 Milliarden im Jahr. Und ich würde als König, der ich ja bin, von dem Stamm Kiangala, würde ich dir ein Mini-Monaco aufbauen. Mit Schulen, mit Krankenhäusern, fließendes Wasser und. Wo geht das Geld hin?
Ja, man sieht die Videos, wo du dich stark machst für die AfD. Genau. Es gibt sogar Videos, wo du mit Höcke zusammen unterwegs bist.
Genau, wo ich seinen Bodyguard spiele, ja. Der hat sogar einen schwarzen Bodyguard.
Echt?
Nein, Quatsch.
Liebe Gäste, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz interessanten Gast da. Serge Menga ist heute bei uns im Studio. Er redet über sein Leben. Wir reden über viele Themen, die in seinem Leben auch eine wichtige Rolle spielen. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn ihr so eine Arbeit unterstützen wollt, wir gucken in die Statistiken rein und wir sehen ganz oft, dass viele Zuschauer, die uns regelmäßig sehen, leider nicht abonniert haben. Es kostet euch nicht viel. Klickt einfach auf diesen Knopf, Abo-Knopf, und das hilft unserer Arbeit ungemein. Und ja, fangen wir an. Serge Menga, herzlich willkommen bei uns.
Hi Vadim, danke für die Einladung nach Berlin.
Ja.
Und dass ich eingeladen worden bin, das ist für mich trotz meiner Arbeit seit mehr als 10 Jahren keine Selbstverständlichkeit. Alles, was mir dabei hilft, meine Arbeit zu streuen, zu verbreiten, da bin ich einfach dankbar für.
Du sagst es schon, 10 Jahre arbeitest du. Was machst du?
Ich bin seit 10 Jahren politischer Aktivist. Das ist jetzt nebenberuflich. Beruflich bin ich Unternehmer im Bereich Export von Baumaschinen. Also all das, was mit Aufbau von Infrastruktur in der Demokratischen Republik Kongo, benötigt wird, in Zusammenarbeit mit Unternehmer, aber auch mit der kongolesischen Regierung, das exportiere ich aus Europa in der Heimat. Mhm. Und politischer Aktivismus, das ist im Grunde genommen, ja, das ist fast schon zu einer Berufung geworden, dass ich im Grunde genommen sage, man muss Deutschland unter die Arme greifen und um Brücken zu bauen, unterstützen. Das ist eigentlich die Arbeit, die ich mache.
Du bist wann nach Deutschland gekommen?
Ich bin im Alter von 11 nach Deutschland gekommen, also 1988. Ich bin Baujahr 77. Mit 11 kam ich nach Deutschland, war aber bereits im Alter von 5, also 82 als 5-Jähriger mit meiner Familie sind wir dann praktisch von der Demokratischen Republik Kongo, damals noch Zaire, nach Europa gekommen.
Wohin nach Europa?
Erste Station war Frankreich.
Okay.
Erste Station war Frankreich, danach war es die Schweiz, danach war es Belgien, Niederlande und die letzte Station war Deutschland.
Und heute unterstützt du die AfD, ist das richtig?
Ich unterstütze die blaue Partei. Nicht heute, Vadim, sondern schon etwas länger, ja.
Ja, man sieht die Videos, wo du dich stark machst für die AfD. Genau. Es gibt sogar Videos, wo du mit Höcke zusammen unterwegs bist.
Genau, wo ich seinen Bodyguard spiele, ja. Der hat sogar einen schwarzen Bodyguard.
Echt?
Nein, Quatsch.
Ja, und es ist natürlich bei den Zuschauern gleich die erste Frage, wie passt das zusammen? Du bist ein Migrant, die AfD ist doch gegen Migration. Vor allem aus Afrika. Wie passt das alles?
Ich müsste eigentlich eine Gegenfrage stellen und ich müsste eigentlich fragen, wo steht denn, dass die AfD gegen Migration ist, Punkt 1, und wo steht denn, dass die AfD gerade erst recht gegen Migration aus Afrika ist? Die AfD meiner Meinung nach ist eine Partei, die Klartext spricht, die ganz klar auch die Problematik sieht, weil wir haben Zahlen, die ganz klar besagen, dass bis im Jahr 2050, Vadim, das ist gar nicht mal so lange, dass in den 25 Jahren wird sich die Bevölkerung in Afrika verdoppeln. Ja. Und wenn ein Land wie Deutschland, Motor Europas, ganz klar sagt, wir sind von unseren Nachbarländern in Stich gelassen worden, denn wir wissen, dass die meisten Migranten, die jetzt über See nach Europa kommen, ist die erste Station ist ja nicht Deutschland. Ja, die werden im Grunde dann durchgewunken von unseren Nachbarländern. Alle wollen nach Deutschland, klar, weil die wissen, Deutschland hat eins der besten Sozialsysteme europaweit, ja. Dass dann eine Partei sagte, man, das fliegt uns um die Ohren, wenn wir das nicht wirklich kontrollieren, zum Vorteil unserer eigenen Bevölkerung, zum Schutz unserer Grenzen, dann finde ich das einfach nur blauäugig. Und das ist das, was die AfD tut. Zu der Frage, dass die Leute sich die Frage stellen, wie passt das zusammen? Da stelle ich auch eine Gegenfrage. Die Menschen, die sich diese Frage stellen, inwieweit befassen die sich mit Deutschland? Inwieweit sind die denn in politische Themen wirklich aufgeklärt? Denn wenn man wirklich in Deutschland lebt als Migrant, und schon länger hier lebt, dann müsste man doch sehen, was für ein demografischer Wandel da ist, der natürlich auch positive wie aber auch negative Aspekte mit sich bringt. Ja. Und eigentlich müssen die Migranten, gerade die Migranten, die sich die Frage stellen, wie passt das zusammen, die müssen doch froh sein, dass gegenüber alle Vorurteile, die natürlich auch da sind, was Rassismus angeht und, doch ein Migrant seinen Platz in der AfD, gefunden hat, der aber durch seine Aussagen die Migranten stützt, die hier sagen, wir leben zusammen, wir haben uns das hart erarbeitet und wir müssen das Gute erhalten. Und wenn man das von der Perspektive sich anschaut, Vadim, dann ist meine Arbeit doch recht positiv. Last but not least muss man natürlich sagen, wenn einige Leute sagen, ja, aber das ist eine rechte Partei, rechte Gesinnung und, ich kann in den Köpfen anderer Politiker nicht schauen. Das hast du bei der SPD, CDU, bei jeder Partei gibt es Menschen, die kontroverse Meinungen haben. Fakt ist aber, wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn jemand sich komplett dagegen, komplett daneben benimmt, ja, über die Stränge schlägt, wird er diesbezüglich auch bestraft, wie wir alle wissen. Das gilt ja nicht nur für die AfD. Und da ist es nicht meine Arbeit, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich in einer freiheitlichen, demokratischen Partei im Grunde genommen mich einsetze.
Na, man muss sich nicht rechtfertigen, aber wahrscheinlich öfters doch erklären in der deutschen Bevölkerung, oder?
Das ist aber gerade das Traurige, Vadim, weil wie ich gerade sage, die deutsche Bevölkerung, die von mir eine Erklärung haben möchte, agiert für mich auch irgendwie, erwarten diese Menschen von mir, dass ich einen bestimmten Stereotyp bediene, was für mich auch ein latenter Rassismus darstellt. Ja, also das wäre genauso, wie es damals gewesen ist, im Bus Schwarze hinten, Weiße vorne, Toiletten für Schwarze, Toiletten für Weiße. So, und wenn dann einer mal sich vertut, ein Dunkelhäutiger in eine Toilette der Weißen geht, stellt man sich die Frage, wie konnte das nur? Das ist Blödsinn. Ich bin deutscher Staatsbürger, stolz darauf, auch Kongolese zu sein. Und meine Aufgabe besteht darin, mich für die Partei, für die ich mich entschieden habe, einzusetzen. Und das dürfte eigentlich, wenn all diese Leute, die sich diese Frage stellen, wirklich demokratisch denken, freiheitlich, Respekt gegenüber anderen Menschen, colorblind, farbenblind, dürfte das eigentlich gar kein Thema sein. Aber ich verstehe, was du meinst. Die würden mich viel lieber im Fitnessstudio sehen, meine Sixpack trainieren, in irgendein Video twerken, Arsch wackeln, ja, oder auf irgendeine Laufbahn schnell spurten oder Schauspielern, am besten als Gangster. Das passt ihnen dann. Wenn aber ein gestandener Mann, ich bin 48 Jahre alt, Vater von 4 Kindern, liiert mit einer deutschen Frau, sagt, okay, von allen Parteien, die es in Deutschland gibt, vertritt die Alternative für Deutschland genau die Meinung, genau die Linie, die ich vertrete, aber auch zum Schutz des Landes, welches ich liebe, welches aktuell Deutschland ist, und zum Schutz der Zukunft meiner Kinder und zukünftigen Generationen, dann wird es zum Problem. Und damit bin ich nicht einverstanden.
Hast du schon mal Rassismus erlebt?
Natürlich. Also du siehst, ich habe hier oben einen Cut auf mein Auge. Da sind Polizisten gewesen, damals in der Stadt Essen, die mich am Bahnhof kontrolliert haben. Ohne Begründung, nichts in mein Auto gefunden haben und so weiter. Und als ich dann im Grunde genommen denen zeigen wollte, wo die Papiere in mein Handschuhfach sind, wurde man direkt handgreiflich. Ich war damals fitter als heute, Judoka. Hab mich natürlich gewehrt. Und im Auto gab's dann Schläge von rechts und von links. Auf der Wache angekommen, gab's dann im Grunde genommen Handschuhe, ja, mit Sand gefüllt. 1-2 und schon hatte ich einen Cut. Ja, also ich habe Rassismus erlebt. Nicht nur in Deutschland, ich habe auch Rassismus auch in Frankreich erlebt. Ja, Rassismus ist genauso, würde ich sagen, war dem grenzenlos. Es gibt Rassismus in Russland, es gibt Rassismus in der Ukraine, es gibt Rassismus auch in Afrika gegenüber anderen Seine. Rassismus ist kein weißes Problem. Das ist ein internationales Problem.
Aber wäre nicht Rassismus jetzt nach der Lesart heute besonders in der AfD zu finden?
Das ist gute Fragen, das gefällt mir. Ich mag Klartext. Inwieweit ist Rassismus zu finden in der AfD? Also ich sag mal, was krasser Rassismus ist, okay? Rassismus wäre für mich, wenn die Alternative sagen würde, alles, was nicht arisch ist, alles, was kein deutsches Blut hat, gehört nicht in Deutschland. Das ist Rassismus.
Tatsächlich beobachtet ja der Verfassungsschutz jetzt gerade wegen des, weil sie sagen, es gibt einen ethnischen Volksbegriff oder ein ethnisches Volksverständnis, was die AfD wohl anstreben würde. Eine Trennung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen oder Deutsche zweiter. Fühlst du dich wie ein Deutscher zweiter Klasse?
Also ich sag mal so, gerade was die Ethnie angeht. Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, Rassismus wäre, wenn die sagen würde, jeder, der nicht arisch ist, deutsches Blut hat, muss Deutschland verlassen, wollen wir nicht haben. Das haben die so nicht gesagt. Der Gnauk, ich weiß, wenn du da gerade ansprichst, hat ganz klar gesagt, dass Deutschsein nicht bedeutet, einen deutschen Pass zu besitzen. Und wenn wir über Ethnie sprechen, was ist denn an einer Ethnie denn rassistisch? Wir Afrikaner haben auch eine ethnische Gruppe. Wir sind die Bantus. Will man das abstreiten? Also, weißt du, dieses woke, politisch korrekter Blödsinn möchte bestimmte Sachen, die Fakten sind, die du auch in biologischen Büchern finden kannst, ausmerzen. Wenn man jetzt darüber reden würde, wir sind die Übermenschen als Deutsche, ja, da sind wir uns einig. Das hat aber keiner behauptet. Der ist hingegangen und hat gesagt, wir müssen genau hinschauen, wenn wir die deutsche Staatsangehörigkeit geben, weil die Deutsch zu sein bedeutet mehr als nur einen Pass in der Hand zu halten. Die Mentalität zu akzeptieren, die Kultur dieses Landes zu akzeptieren, ihre Geschichte zu umarmen, ihre Lebensweise mitleben zu wollen. Lebe, wir haben eine Religionsfreiheit, wir haben eine Meinungsfreiheit, lebe ruhig deins aus, aber sei dir bewusst, dass du in Deutschland bist. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den er auch genannt hat, wo auch wieder, das geht doch gar nicht. Woher kommst du, wenn ich fragen darf?
Ich? Ja. Ich bin in Russland geboren.
Du bist in Russland geboren, Vadim. Ich sage dir, momentan ist dein Land in Anführungsstrichen im Krieg, okay?
Ja, so. Wobei bei uns ja noch ein bisschen anders ist. Wir sind ja wirklich ethnisch Deutsche,
okay,
nach Paragraph 116 des Grundgesetzes,
okay,
als anerkannte ethnische Minderheit auch nach Deutschland gekommen.
Merkst du, was du gerade gemacht hast? Du hast das Wort Ethnie selbst im Mund genommen.
Ich weiß, es steht im Grundgesetz.
Genau,
aber ich danke. So. Extra so provokativ.
Ja, ja, aber ich liebe provokativ, ich bin ja selbst ein Provokateur. Gleich bin ich ja dran in deiner Richtung. So. Also was ich damit sagen will, Vadim, ist, er hat recht mit dem, was er sagt. Und wenn es darum ginge, Russland oder Deutschland zu verteidigen, ich wette mit dir, dass der Großteil der Menschen, die sagen werden, wir stehen und wir werden für unsere Heimat und Vaterland kämpfen, sind nicht die, einen Pass als Migrant gekriegt haben, sondern die, die gebürtig von ihren Ahnen her auch schon Deutsche sind. Da ist eine ganz andere Verbindung zur Heimat. Und ich finde da nichts Verwerfliches. Die AfD redet mehr Klartext als andere. Das ist vielleicht eine Ausdrucksweise, die man so nicht mehr gewohnt ist. Aber jetzt zu behaupten, dass es krass rassistisch ist, weiß ich nicht. Ich sehe das nicht so.
Was hat dich eigentlich geprägt im Leben, dass du jetzt hier bist, wo du bist?
Was mich sehr geprägt hat, ist, wenn ich an meine erste Heimat, die Demokratische Republik Kongo, denke, die ich auch regelmäßig bereise, ist zu sehen, wie viel 8 Stunden Flug ausmachen. Ich kann in Brüssel Nonstop-Flug nehmen nach Kinshasa, lande dort und das ist wie ein anderer Planet. Andere Lebensweise, andere Kultur, Mentalität, logisch. Aber wenn ich auch sehe, wie ein so reiches Land wie die Demokratische Republik Kongo es einfach nicht schafft, auf eigene Beine zu stehen und sich um seine Bevölkerung zu kümmern, dass ein Großteil der Jugendlichen nicht mehr danach streben, nach Europa zu kommen. Und wenn ich dann sehe, wie wir hier leben, dass wir auch teilweise ein Luxusproblem haben, was unsere Beschwerden angeht, das hat mich sehr geprägt mein Leben lang und es prägt mich immer noch heute. Ich würde mir wirklich wünschen, manche Menschen würde man wirklich ein Ticket schenken und denen sagen, verbringe mal 1, 2 Tage oder 3 Wochen am besten in einem sogenannten Schwellenland, in Ländern, die wirklich noch strukturell komplett im Aufbau sind. Und komm zurück und dann wirst du merken, wie dankbar du bist, sein wirst, in Deutschland leben zu dürfen.
Kannst du nachvollziehen, warum viele Menschen, vor allem junge Menschen, da ausreisen nach Europa?
Definitiv, Vadim. Wir dürfen nicht vergessen, du hast gerade was Wichtiges gesagt, junge Menschen. Junge Menschen sind aufstrebend. Junge Menschen sind aufmüpfig. Junge Menschen sind Visionäre. Junge Menschen sind Abenteurer. Junge Menschen wollen die Welt erkunden. Junge Menschen wollen das, was die sehen, erreichen, medial. Und wenn du in einem Land wie die Demokratische Republik Kongo lebst, aufgepasst, es bedeutet nicht, dass im Kongo alle hungern oder dass es keine Reichen gibt. Natürlich gibt es sehr, sehr reiche Menschen im Kongo. Es ist aber nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Und wenn diese Menschen einfach rechts und links versucht haben, die Uni versucht haben, die Schule gemacht haben, einfach keine Perspektive für sich erkennen, dann wird man auch mit normalem Menschenverstand verstehen, warum diese Menschen danach streben, das Land zu verlassen, um sich etwas zu verwirklichen. Schau dir doch mal an, wie geil das in Deutschland ist. Sobald du hier ankommst, ist der Struggle ums Überleben nach sauberem Wasser, regelmäßigen Strom, Demokratie, Respekt, den man dir als Bürger entgegenbringt, auch von deiner Regierung, ist sofort vorhanden. Verstehst du, es gibt Länder, da kannst du nur von träumen. Ja, wenn du nicht einen bestimmten Status hast, und da muss man nicht nur nach Kongo schauen, schau mal nach Indien genauso. Ja, die mit ihrem bescheuerten, tut mir leid, ist meiner Meinung nach bescheuerten Kastensystem. Wenn du an der untersten Kaste bist, bist du das Letzte überhaupt. Und da muss man sich die Frage stellen, dass es Länder gibt, wo es genauso vonstatten geht. Menschenhandel ist da. Organhandel findet statt. Babys werden aus dem Land ausgeflogen, geklaut. Das ist so. Das passiert überall in diesen armen Ländern. Wenn dann ein junger Mensch sagt, hör mal zu, ist mir scheißegal wie, ich nehme alles an Erspartes, was die Familie mir geben kann. Ich weiß, ich komme eventuell auf dieser Reise ums Leben, weil die auch durch bestimmte Länder gehen, wie zum Beispiel Libyen. Das ist auch ein Paradebeispiel, ein afrikanisches Land, welches rassistisch ist gegenüber Schwarzafrikanern. Da gibt es Berichte, die man lesen kann.
Das ist die arabische Mehrheitsbevölkerung.
Richtig, die behandeln Menschen, die dunkler sind als sie, als absolute Sklaven. Das kannst du googeln und das ist bekannt, dass es im Grunde genommen geheime Gefängnisse gibt, wo diese gefoltert werden, Frauen vergewaltigt werden und so weiter. Und diese ganzen Gefahren nehmen die Menschen auf sich, strebend nach einer besseren Zukunft. Und das spreche ich ganz klar aus, war dem Warum, weil ich will, dass die Menschen verstehen. Hier sitzt nicht einer, der sagt, Migranten alle raus aus Deutschland. Flüchtlinge nicht mehr reinlassen. Ich bin selbst ein Flüchtling gewesen, was für Blödsinn soll das? Ich wünsche mir aber, dass wir uns auf die konzentrieren, die wir eventuell, hoffentlich, wenn die wirklich wollen, in diesem Land im Positiven aufnehmen können, die aber auch eine Bereicherung für Deutschland darstellen. Aber bevor das stattfindet, würde ich mir noch viel mehr wünschen, dass die Herkunftsländer, wo diese Menschen herkommen, das geht nicht nur um Kongo, es geht nicht nur um Syrien, Afghanistan, Pakistan, Türkei ist ja mittlerweile auch ein großer Teil der Türken, die mittlerweile nach Deutschland fliehen, dass die Regierungen dort die Verantwortung übernehmen für die eigene Bevölkerung. Das würde ich mir wünschen.
Wie können wir das lösen? Wie können wir lösen, dass die Menschen nicht zu uns kommen?
Aufhören, irgendwelche NGOs zu sponsern, mit Geldern, die in irgendwelchen komischen Kanälen im Grunde genommen verschwinden.
Es gibt, hast du Erfahrung mit NGOs vor Ort? Hast du was gesehen?
Ja, klar. Ich möchte keinen Namen nennen, aber ich bin in Bunia gewesen. Bunia ist ein Krisengebiet in der Demokratischen Republik Kongo. Diese NGOs, diese sogenannten Vereine, die dort sind, Non-Organizations, ja?
Non-Government Organizations,
wenn du siehst, in was für Willen sie leben, wenn du in der Bevölkerung hörst, was sie teilweise der Bevölkerung antun, dass dort auch Fälle, die man auch googeln kann, Minderjährige im Grunde genommen misshandelt werden und so weiter. Was soll ich dir dazu sagen? Das Geld, was dort hingebracht wird, geht meistens in Taschen von Despoten, von Regierungen, die einen Scheiß um ihre Bevölkerung geben. Ich habe letztes Mal gegoogelt, ich meine, da stand drin, die Deutschen spenden jährlich etwas mehr als 5 Milliarden im Jahr. Wadim, Milliarden. Ganz ehrlich, du brauchst mir nicht mal 10% davon zu geben. Und ich würde als König, der ich ja bin, von dem Stamm Kiangala, würde ich dir ein Mini-Monaco aufbauen. Mit Schulen, mit Krankenhäusern, fließendes Wasser und. Wo geht das Geld hin? Und das ist eine Sache, die Großen, die in der Politik sind, die wissen's. Man hält dadurch Regierungen, Despoten, Politiker an der Macht, die im Grunde genommen die großen Konzerne unterstützen, so nach dem Motto, es muss so weitergehen. Sorge dafür. Das ist kein Geheimnis. Politik ist Machterhalt. Und wenn du ein Land hast, der stark darin ist, immer wieder Schulden zu machen, sind die Schulden, die er gemacht hat, das Gefängnis seines Landes.
Selber eine Stiftung gegründet? Stimmt das?
Die Serge Menger Foundation, genau. Mhm.
Was macht ihr genau?
Was wir machen, es gab damals zur Domplatte, als ich in Erscheinung getreten bin mit meinem ersten Video,
das 2014, viral, ne?
Genau, 2015.
Auf Facebook war das, glaube ich.
Ja, das ging viral, also ein paar Millionen Klicks und. Das ist da, wo die Welt erfahren hat oder Deutschland erfahren hat, dass es einen Serge Menger gibt. Kam jemand auf mich zu und sagte, ja, also nachdem ich Videos gemacht habe, Herr Menger, Sie reißen hier groß die Fresse auf im Internet, was haben Sie denn bis jetzt in Afrika aufgebaut? Und da habe ich ihm gesagt, da haben Sie recht. Und damit bin ich dann gestartet. Ich bin runter in den Kongo, habe durch den Stamm ein 2 Hektar großes Grundstück bekommen, worauf ich die Serge Menger Farm, Royal Farm aufgebaut habe. Das ist im Grunde genommen ein langes Gebäude, muss ich dir vorstellen, mit 10 Zimmern. Und über die Hälfte davon wird genutzt für Ausbildung. Das heißt, im Bereich Mechaniker, ja, bilden wir aus, Elektriker und Maurer. Warum? Wir arbeiten jetzt nicht mit Kleinkindern, sondern mit Jugendlichen ab dem 15., 16. Lebensjahr. Ja, wir bringen denen das Mauern zum Beispiel bei, weil die Bauindustrie ist auch im Kongo sehr aktiv. Dadurch können sie als Tagelöhner überall arbeiten, sich etwas dazu verdienen. Elektriker werden auch überall gebraucht, genauso wie Mechaniker auch. Und wir haben Kooperation mit der Kimbangistenkirche, das ist nach der katholischen und evangelischen Kirche, ist es die nächstgrößere christliche Kirchevereinigung von Simon Kimbangu, einer unserer Propheten. Mit denen haben wir im Grunde genommen eine Kooperation, dass wir sagen, pass auf, wenn ihr gerade im Bereich Mechaniker ausbildet, wir haben da ein paar Jungs, die schicken wir zu euch. Mhm. Und unterstützen das natürlich auch monetär. Das heißt, mit 150 Euro Dollar haben wir da einen, den wir 3 Monate lang ausbilden können. Und warum geben wir denen Geld dafür? Damit die im Grunde genommen die Familie nicht sagen, der lernt zwar etwas, aber seine Manpower, seine Arbeitskraft fehlt. Mhm. Damit es sich für die Familien rechnet. Deshalb machen wir das so. Und das ist mein Beitrag in ganz, ganz kleinem Stil, in Anführungsstrichen, um zumindest Familien zu helfen. Und Gott sei Dank kann man wirklich sagen, dass wir bis jetzt mit circa 30 Personen, ja, also im Grunde genommen 30 Personen monatlich Arbeit besorgen, aber auch ein Mini-Einkommen.
Für die Betroffenen.
Genau. Ne? Also 3 Monate, dann kommen wieder die nächsten.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was ich auch interessant finde. Es ploppt immer mehr in der linken Bubble das Gesprächsthema Kolonialismus auf.
Mhm.
Deutschland hat jetzt Verantwortung für seine alte...
Für die Hereros, genau, in Namibia.
Mhm. Aber auch ganz Afrika und so weiter. Mhm. Mhm. Wie stehst du zu diesem Thema?
Afrika gehört zu den Kontinenten, der extremst gelitten hat in der Zeit von Sklavenhandel. Ein Paradebeispiel dafür und eine grausame Geschichte ist die Demokratische Republik Kongo unter Leopold, damals belgischer König, der, und das wissen viele nicht, bei der Berliner Konferenz, bei der Afrika-Konferenz 1984, 1985 wurde hier in Berlin Afrika aufgeteilt.
Mhm.
Das wissen viele nicht. Das ist hier passiert. Das heißt, die Spaltung, das Auseinandernehmen Afrikas und das Aufteilen wie Stück Kuchen.
1984 oder?
Ja, 1884, 1885.
Ja.
Das hat hier in Berlin stattgefunden. Die Historie des sogenannten Neokolonialismus, ja, wirklich forsch, hat ja hier angefangen. Natürlich gab es vorher auch Portugiesen, die im Kongo gewesen sind und. Aber wirklich dieses Aufteilen Afrikas unter den damaligen europäischen Mächten hat in Berlin stattgefunden. Leopold hat sage und schreibe über 10 Millionen Kongolesen getötet. Die mussten Kautschuk sammeln gehen. Hast du nicht genug Kautschuk gesammelt, wurden dir die Hände abgehakt. Du hast einen Soll gehabt. Elfenbein wurde geklaut ohne Ende. Danach hat man auch noch die Rohstoffe entdeckt. Es muss aufgearbeitet werden, definitiv. Wenn NTV fast jeden Tag den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, grausame Geschichte Deutschlands behandelt, dann ist es eine Pflicht, dass auch Belgien hingeht, den sogenannten Genozid an der Demokratischen Republik Kongo und sein Volk ebenfalls in der Schule behandelt und seine Verantwortung übernimmt.
Was heißt das, Verantwortung zu übernehmen?
Wiedergutmachung.
Also in Form von Reparationen?
Oder? Warum denn nicht? Man fordert ja auch von Deutschland Reparationen bis heute. Warum denn nicht für den Kongo? Nur weil wir schwarz sind oder was ein schwarzer Kontinent ist? Wir sind Menschen mit Rechte. Wir sind ein eigener Staat. Wir sind eigentlich seit 1960, wenn ich mich nicht täusche, unabhängig, haben wir die Unabhängigkeit. Also verlangen wir ganz klar, dass man uns im Grunde genommen gleichberechtigt behandelt. Das findet aber nicht statt. Warum? Weil die Demokratische Republik Kongo politisch schwach ist. Wir haben kaum eigene Produktionen. 85% aller Lebensmittel, die wir im Kongo haben, werden importiert. So wird im Grunde genommen die Wirtschaft nicht angekurbelt. Wir konzentrieren uns zu sehr nur auf Rohstoffe, obwohl wir so viel größer sind. Wir sind 7-mal größer als Deutschland.
Flächenmäßig, ne?
Richtig.
Wie groß ist die Bevölkerung?
Wir sind, lass mich nicht lügen, ich meine, wir sind jetzt über 100 Millionen. Also Platz ohne Ende. Also der Kongo könnte 700 Millionen oder sogar 1 Milliarde Menschen haben, verglichen mit Deutschland. Wir hätten immer noch genug
Platz. Also Afrika hat Platz.
Platz ohne Ende. Das heißt, wenn die also unsere, ne, schöne Grüße an den Grünen, zu viele Menschen auf der Erde, bla bla bla, Bullshit. Das ist der größte Bullshit. Wir haben so viel Platz, alleine schon im Kongo.
Ja, aber wahrscheinlich werden sie sagen, ja, es gibt nicht genug Agrarflächen, um alle zu ernähren.
Das stimmt nicht. Es ist genug Agrarfläche da.
Ja.
Wir könnten die Kornkammer der ganzen Welt sein. Allein schon die Demokratische Republik Kongo durch seine Infrastruktur und seine Natur könnte fast ganz Afrika mit Strom versorgen. Inga-Projekt, kannst du dir mal durchlesen. Ja, warum findet das nicht statt?
Ja, warum?
Weil es nicht gewollt ist.
Wer will es nicht?
Meinst du wirklich, dass die Großmächte dieser Welt bereit sind, das Geld für Rohstoffe an den afrikanischen Ländern zu bezahlen, denen diese Rohstoffe wirklich wert sind?
Ist China nicht aktiv dort auch?
China ist sehr aktiv. China ist aber auch sehr, sehr schlau. Aber auch China verfolgt eigene Interessen. Ich sag mal so, du bist nur so gut wie derjenige, dem du etwas verkaufst oder abkaufst. Und unsere Regierung kriegt es einfach nicht hin.
Also wenn du von unserer Regierung sprichst, von Kongo.
Ich spreche jetzt von Kongo, genau, nicht Deutschland. Mhm. Also Vorsicht, die deutsche Regierung kriegt es nicht hin, so wie China, seine Interessen zu wahren und dafür zu sorgen, dass sie genug bekommen, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln. Die Deutschen kommen immer zu spät. Der Chinese hat das Spiel in Afrika verstanden. Er kommt, wenn er sagen muss, Koffer Geld, bam, 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 hier unterschreiben, lass machen. Das ist der Unterschied. Die sind viel schneller dabei. Die sind flexibel und wissen, Lösungen auszuarbeiten, wo wir in Deutschland noch ein Meeting, zwei Meeting, drei Meetings nochmal tagen und nächste Woche sehen wir uns nochmal.
Das Genehmigungsverfahren.
Richtig. Und jetzt gehen viele hin und kritisieren China für seine Afrikapolitik. Ich sage, das ist falsch. So viele Schulen und Krankenhäuser und Straßen, wie China in Afrika gebaut hat, da kommt selbst Deutschland nicht hinterher. Wenn der Afrikaner nicht das bekommt, was seine Rohstoffe wert sind, dann ist es nicht eine Schuld, der man den Chinesen zuschieben muss. Das ist unsere eigene Regierung. Da müssen die besser handeln. Die Chinesen sind ja nicht mit Waffen und mit irgendwelchen Kanonen in Kongo einmarschieren und haben gesagt, gebt eure Rohstoffe, sonst bringen wir alle um. Das ist eine Verhandlungssache. Und dafür brauchen wir gute, stabile Politiker.
Also statt Fahrradwege in Peru, Straßen im Kongo.
Klar. Klar, und der Kongo hat doch viel zu geben. Also ich mache ja jedes Jahr eine Reise, da nehme ich mindestens 1-2 deutsche Unternehmer mit. Und die sind immer baff, wenn die da sind. Krass, hier ist ja Potenzial ohne Ende. Ich sage, ja, aber warum, ist so eine gute Frage. Genau das, was ich sage, es ist nicht gewollt. Ich nenne dir ein Beispiel. Wir brauchen doch angeblich, keine Ahnung, wie viele Tausende von Fachkräfte jedes Jahr. Da gibt es da eine Zahl. Ich meine, die lag bei 40.000. Schlag mich tot. Wenn man doch Fachkräfte braucht und wir angeblich es nicht schaffen, aus der eigenen Bevölkerung zu bekommen, ist es doch ganz einfach. Warum geht man nicht hin und sagt, okay, Anstatt den Geld in den Rachen zu schieben, bauen wir hier ein Bildungszentrum im Kongo, in Pakistan, wo auch immer, Indien. Lernen, lassen die Menschen anlernen, machen eine richtige Ausbildung. Stopp, nicht Deutschland bezahlt es selbst. Die beiden Länder, die eine Kooperation haben, jeder muss sein Part bringen. Win-win-Situation. Diejenigen, die die Ausbildung vernünftig beenden, wo man sagt, okay, die können jetzt nach Deutschland kommen mit einem Visum, der begrenzt ist auf 3 oder 4 Jahre, in unserer Wirtschaft, in unserem Finanzsystem oder Berufssystem arbeiten, nach 3, 3,5 Jahren, 4 Jahren müssen die wieder zurück das Erlernte im eigenen Land umsetzen und dann kommt der Nächste. Wo wäre denn da das Problem? Leicht umzusetzen. Warum findet das nicht statt? Stattdessen geht man lieber hin, lässt die Menschen nach Deutschland kommen, dann müssen die B1 oder B2 lernen, Deutsch, was sowieso nicht ausreicht, um eine Ausbildung zu machen. Wenn ich aus einem französischsprachiges Land komme und ich komme nach Deutschland, was meinst du, wie lange ich brauche, um wirklich vernünftig Deutsch zu lernen, sodass ich eine Ausbildung machen kann? Die Kosten, die eine Ausbildung hier mit sich trägt, die Kosten, die entstehen allein schon für die Übernachtung und Verpflegung dieser Menschen, verstehst du? Das könnte man besser vor Ort in den jeweiligen Ländern umsetzen. Das ist meine Meinung.
Kommen wir noch zum anderen Thema. Wir haben auch wieder neulich einen Fall gehabt, wo dir ein schwarzer junger Mann von der Polizei erschossen worden ist.
Ich kenne diesen Fall, ja.
In Oldenburg.
Wie war denn der Name nochmal?
Ich habe den jetzt...
Lorenz, genau.
Richtig. Mhm. So. Und sofort ist wieder die Black Lives Matter Bewegung aufgeflammt. Große Proteste, über 10.000 allein in Oldenburg, haben die wochenlang auch, glaube ich, begleitet. Gab es irgendwo bei dir vielleicht auch einen Moment, wo du gesagt hast, die haben einen Punkt, die haben recht? Oder was sagst du zu dieser ganzen Bewegung?
Also, um erstmal anzufangen, er möge in Frieden ruhen. Ich bin selbst Familienvater, bin Vater von 4 Kindern. Und mein ältester Sohn ist 25 und meine ältere Tochter ist 24. Das ist ungefähr so das Alter. Lorenz war, glaube ich, 21 Jahre alt. Jugendliche, in Anführungsstrichen, Heranwachsende machen Blödsinn. Machen Scheiße. Da kann sich keiner von uns freisprechen. Was genau in der Nacht passiert ist, ist noch nicht aufgeklärt. Daher möchte ich nicht hingehen mit irgendwelchen Vorurteilen oder Diffamierung oder Schuldzuweisungen. Es stellt sich aber schon die Frage, das stand zumindest in dem Bericht drin, warum er mit 4 Schüssen von hinten getroffen worden ist. Und das muss geklärt werden. Das ist wichtig, dass es geklärt wird. Ich will dem Polizisten nicht zu nahe kommen. Ich war an den Abend nicht da. Und ich glaube sicherlich nicht, dass der Typ, der Polizist jetzt, der man wirklich vom Dienst suspendiert hat, da sitzt und Popcorn isst und im Kino ist und Party macht, so nach dem Motto, the black man did kill a black guy. Okay? Das glaube ich nicht. Die Wut ist da. Die Enttäuschung ist da bei den jungen Leuten. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Allerdings sage ich ganz klar, lasst die Polizei, die Justiz ihren Job machen. Weißt du, ich habe eine Sache in meinem Leben gelernt, Vadim. Ich bin heute 48 Jahre alt. Es gab einen Patrice Lumumba aus dem Kongo, der ermordet worden ist, ein Freiheitskämpfer. Che Guevara. Es gab einen Gandhi. Es gab einen Martin Luther King. Es gab einen Malcolm X und so weiter. Viele, viele Menschen, die Liebe gepredigt haben, die dafür gestorben sind, dass zum Beispiel du und ich überhaupt hier sitzen dürfen, können. Dass es überhaupt möglich ist, dass auch ein maximal pigmentierter Afrikaner in Deutschland einen deutschen Pass bekommen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bei Hass und Spaltung finden wir keine Lösung. Ich weiß, dass die Menschen da draußen, gerade die Black Lives Matter, die würden von mir wünschen, dass ich den Polizisten verurteile. Ein Rassist, er wollte einen Schwarzen töten. Tue ich nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu richten. Ich wurde diesbezüglich auch über meine Kanäle auch kontaktiert. Herr Menga, kommen Sie zur Demo und laufen Sie mit und sagen, ich bin bewusst nicht hingegangen. Okay. Warum? Um nicht zu provozieren. Die wissen, dass ich viel mit der Alternative für Deutschland zu tun habe. Die linke Bewegung, die im Grunde genommen diejenigen sind, die eigentlich bereit, Gewalt sind, gegenüber Andersdenkende, war dort stark vertreten. Und ich bin bewusst nicht dahin gegangen, um einfach nicht zu provozieren. Und ich bin aber dankbar, dass du diese Frage stellst, weil das ist nämlich mein Statement dazu. lasst die Polizei ihren Job machen. Und sollte es so sein, dass der Polizist falsch agiert hat, dann wird er seine Strafe bekommen. Hat er das aus Rassismus gemacht? Weiß ich nicht. Der Rassismus gibt es ja. Amerika ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Floyd, der umgekommen ist und. Wir sehen Videos, wie einer da irgendwie zu Tode geschlagen wird in Untersuchungsraum. Der Rassismus gegen Dunkelhäutige oder anders aussehende Ausländer ist ja real.
Ist das aber ein strukturelles Problem? Ist es wirklich ein Problem, was überpräsentiert ist? Oder haben wir vielleicht ein anderes Empfinden gegenüber seiner
Gewalt? Also ich sag mal so, wenn es wirklich ein strukturelles Problem wäre, dann wäre es für mich sehr gefährlich, in Deutschland zu leben. Okay? Mhm. Es ist nicht so, dass überall, wo ich hingehe, ich um mein Leben bangen muss. Sonst würde ich nicht schon 37 Jahre in diesem Land leben. Aber wir haben definitiv ein Problem der Spaltung in der Gesellschaft. Der Hass schürt, auch bedingt durch die falsche Migrationspolitik der Bundesregierung. Und das kann ich ganz klar erklären. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt nicht maximal pigmentiert, sondern ich wäre minimal pigmentiert, wie du. Okay?
Ich glaube, weniger geht's nicht.
Das ist ein Wortspiel, verstehst du? Ja. Mal so dämlich. Maximal pigmentiert. Dann müsstest du ja minimal pigmentiert sein. Aber ja. Na, lassen wir das mal. Stell dir jetzt mal vor, ich wäre weiß. Und ich würde sehen, wie in meinem Land Deutschland Rentner Flaschen sammeln. Bei Globus in der Stadt Essen oder woanders große Super, erlebst du
das. Kann man ja sehen.
So. Und du hörst, dass die Rentner von vorne bis hinten nicht klarkommen. Du kriegst aber mit, wie Familien, die vom Ausland kommen, alles haben. Migranten, also nicht Migranten, sondern Flüchtlinge, die kommen, alles bekommen. Ein Dach über dem Kopf.
Du als teilweise sogar illegale Migranten, ist ja auch immer.
Richtig, so. Du als Deutscher musst überhaupt hoffen, dass du überhaupt eine Wohnung kriegst. Die kriegen oft eine Bleibe, weil es nämlich der Staat ist, der das regeln muss, die jeweiligen Länder. Dach über dem Kopf, Auskommen, genug Geld. Und du kriegst dann auch noch mit, dass einige von diesen Menschen das Sozialsystem ausnutzen. Wie willst du denn da keine Antipathie entwickeln? Wie willst du denn da keine Vorurteile entwickeln oder Hass? Und dieser Hass, der bedingt zustande kommt durch unfairer Umgang mit der eigenen Bevölkerung, mit der deutschen Bevölkerung, sorgt dafür, dass Spaltung, Hass und Rassismus etabliert bleibt. Und dann, wenn die hören, es ist irgendein Schwarzer gewesen, der jemand abgestochen hat, ein Syrer, ein Afghaner, was auch immer. Damit schaffst du eine Basis für Rassismus und sogar vielleicht noch extremer. Und das ist das Problem, was wir haben. Glaube mir, 1988, als ich nach Deutschland kam, da wurdest du angeschaut, als wärst du im Grunde genommen jemand vom Mars.
Da warst du eine Sensation wahrscheinlich.
Aber was für eine Sensation. Ich weiß noch, als Elfjähriger, wenn ich zur Schule gelaufen bin, die Autos, wie die immer, manche haben sogar gehupt. Verstehst du?
Aber war das negativ oder positiv eher? Also, wie hast du das empfunden?
Alles, was man nicht kennt, fürchtet man. Es gab viele Leute, die hatten Berührungsängste. Das war kein Rassismus, so nach dem Motto, wo können wir den Kleinen erwischen, damit wir den abmurksen, à la Kuckucksklan-Geschichte. Nein, das war dieses, okay, da ist schon wieder einer. Oh, es werden ja immer mehr. Verstehst du? Eine Lehrerin hat damals mal zu mir gesagt, da mussten wir im Grunde mal mit Bons einkaufen und dass wir, wie gesagt, Hefte gebraucht haben. Ich natürlich schon am Schreiben, sagt sie, hör mal zu, schreib mal bitte nicht so viel drauf, weil das wird von unseren Steuergeldern bezahlt. Okay? Verstehst du, was ich dir sagen will? Es ist viel besser geworden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Ausländern, Migranten ist doch viel besser als vor 20, 25 Jahren. Aber das, was jetzt stattfindet in der Bevölkerung, diese Unsicherheitsgefühl, diese Meldungen, die jeden Tag in die Zeitung kommen, wo andere Menschen, die eigentlich nicht hierhin gehören, dafür sorgen, dass sie schon ein regelmäßiges Abo auf die Titelblätter haben, à la Gewalt. Das sorgt dafür, dass im Grunde genommen dieser Hass wieder hochpoppt.
Wie reagiert die Black Community? Gibt es überhaupt eine in Deutschland auf dich?
Die heißt also schön, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. die behaupten, es gibt eine Black Community. Ich behaupte, es gibt keine Black Community in Deutschland. Für mich ist eine Community, die sichtbar, spürbar ist jeden Tag, die zusammen agiert, die Sachen aufbaut, die anfassbar sind, die Projekte umsetzt, die Erfolg darstellen. Gibt es eine türkische Community? Ja, die gibt es. Und die sind sehr, sehr erfolgreich. Verstehst du, was ich meine? Die haben Restaurants, die haben ihre Banken, die haben ihre Kitas. Die türkische Community, das beste Beispiel, die haben es geschafft, in Deutschland anzukommen. Die haben so eine starke Struktur aufgebaut, trotz aller Anfeindungen, trotz Diskriminierung und Vorurteile, die die Türken in Deutschland auch durchmachen mussten.
Aber ist das nicht eher dann eine Parallelgesellschaft, die wir ja eigentlich nicht wollen?
Ich würde nicht behaupten, dass bei den Türken eine Parallelgesellschaft da ist, weil du triffst die wirklich überall an. Man darf nicht vergessen, dass die Türkei eines der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen ist. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Dass der Döner einer der Lieblingsimbisse der Deutschen ist. Ich sehe eine Parallelgesellschaft eher bei den arabischen Ländern. Libanesen, die natürlich auch, die neuen Generationen finden auch langsam ihren Weg. Aber die kriegst du gerade hier in Berlin aller Clankriminalität ja viel öfter zu hören und so weiter. Eine Parallelgesellschaft ist eine Gesellschaft, die außerhalb der Norm ihren eigenen Weg sich bannt. Nicht verfassungskorrekt, nicht rechtschaffend. Wir haben, würde ich sagen, bei der Black Community, wie die sich auch nennen, keine Parallelgesellschaft, aber du siehst die kaum, dass sie sich wirklich mit dem Land auseinandersetzen. Also ich gehe immer regelmäßig wählen. Ich sage dir, seitdem ich in Deutschland bin, ich bin noch nie in einem Wahlbüro reingekommen, wo ich außer mich selbst Dunkelhäutigen gesehen habe. Verstehst du, was ich dir sagen will?
Und die gibt's viel in deiner Umgebung.
Ja, klar gibt's die. Also ich sehe die nicht. Also kann ja nicht überall sein. Ja. Aber ich meine, ne, ursprünglich habe ich in der Stadt Essen gewohnt. Da haben wir auch sehr, sehr viele dunkelhäutige Familien. Ich habe keinen einzigen gesehen. Und wenn die mir gegenüber Hass versprühen, ganz, ganz dumme Kommentare, du unterstützt eine Partei, die uns alle abschieben will, dann merkst du, die Leute sind nicht angekommen. Denn jemand, der in Deutschland angekommen ist, müsste doch wissen, je nachdem, was für ein Bleibestatus er hat, eine Abschiebung doch komplett unbegründet ist. Verstehst du, was ich sage? Die befassen sich nicht damit. Und was ich will denen nicht Unrecht tun, aber diese Opferrolle geht mir so auf den Sack. Ehrlich, das sagt dir jetzt ein Dunkelhäutiger, der hier sitzt. Diese aller Rassismuskeule immer. Es gibt keine Community oder keine Land oder Volk wie die Afrikaner, die man mit Rassismus so schnell aus der Ruhe bringen und triggern kann. Gibt es nicht. Sagt Didi Hallervorden, was Palim Palim à la Negerküsse. Riesenaufschrei. What the fuck? Was ist das Problem? Mann, lach doch darüber. Das war ein Sketch, verdammt nochmal. Nur weil jemand das Wort Negerkuss aus im Mund nimmt. Da kommt ja bald ein Track, darfst du dich freuen, mit Björn Banane, habe ich ja schon gesagt. Nur weil jemand dieses lustig findet, ist es doch kein Rassist. Ich glaube, viele, die diese Rassisten, gerade auch die Linken, die über Rassismus sprechen, stelle ich mir immer die Frage, ihr redet immer über Rassismus. Habt ihr überhaupt schon mal Rassismus erlebt? Ihr redet über Faschismus. Habt ihr den Faschismus erlebt? Wenn du dir die ganzen Youngstars da anguckst, die haben gar keine Ahnung, wovon die sprechen. Gegenüber jemand zu behaupten, er ist Faschist oder Rassist, das ist eine ganz, ganz schlimme Anschuldigung. Und ich hoffe einfach mal, dass auch die sogenannte, wie die sich nennen, Black Community ihren Weg in Deutschland findet. Wir leben in einer Demokratie, Vadim. Die müssen nicht das, was ich mache oder sage, gut finden. Aber die sollen mich an meine Taten beurteilen. Ich verstreue keinen Rassismus. Ich fordere keine Spaltung oder Vorurteile. Im Gegensatz, ich versuche Brücken zu bauen. Und das braucht aber seine Zeit.
Bist du auf dem Weg in die AfD, richtig?
Wo? Haters are gonna hate.
Aber dieser Vorwurf steht ja genau im Raum bei der AfD, dass sie rassistisch sei. Von wem? Hast du mal Rassismus aus diesen Reihen erlebt?
Von der AfD aus?
Ja.
Nein. Dann sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn es so wäre, würde ich dir sagen, was ich wohl bei der AfD erlebt habe, ist, als ich damals meinen Antrag gestellt habe, man sich schon die Frage gestellt hat, wollen wir jemanden aufnehmen, der polarisiert, der medial bekannt ist, der im Social Media sehr aktiv ist? Kann er wirklich unserer Partei dienen oder holen wir uns da nicht jemanden rein, der uns eventuell auch schaden kann, wegen seiner Reichweite? Das lag im Raum. Aber dass ich wirklich bei der AfD gewesen bin und ich wirklich rassistisch angegangen worden bin, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein Ehrenmann. Nichts, ich bin unkäuflich. Mich kann man nicht kaufen, mich kann man auch nicht manipulieren. Wäre das wirklich so, und das sage ich auch hier vor der Kamera für alle, die zuhören, wäre ich wirklich davon überzeugt und hätte die Erfahrung gemacht, dass die Alternative für Deutschland wirklich ausländerfeindlich ist, wäre ich niemals in dieser Partei eingetreten und hätte nicht mal die Plattform genutzt, die man mir seit Jahren gibt, um Brücken zu bauen. Würde ich nicht tun, habe ich nicht nötig. Die Alternative für Deutschland ist ja als rechts bestätigt rechtsextrem von Verfassungsschutz ernannt worden.
Ja.
Und einige
als gesichert rechtsextrem.
Als gesichert rechtsextrem, danke. Und einige schreien nach Parteiverbot. Das bringt gar nichts. Das bringt nichts, das ist Zeitverschwendung. Das ist Propaganda aller Dummheit. Es sind über 10 Millionen Menschen, die dieser Partei folgen. Man sollte sich doch lieber die Frage stellen, warum wird diese Partei immer stärker? Und selbst, was sowieso nicht klappen wird, das werde ich ein Taui mit dir, die werden die AfD nicht verbieten können. Das haben die bei anderen Parteien auch noch nicht geschafft. Das ist ganz, ganz schwer umzusetzen. Aber gesichert rechtsextrem ist eine Blamage, Vadim. Es sind Menschen da draußen, die durch diese Dummheit Angst haben, ihren Job zu verlieren. Beamte und so weiter.
Aber diese Angst soll ja geschürt werden, oder?
Richtig, aber das ist gegenüber der eigenen Bevölkerung, ist das im Grunde genommen Verrat. Das geht nicht. Wenn ihr sagt, bestimmte Verbände sind gesichert rechtsextrem, bringt doch die Beweise auf den Tisch. Das ist ja das, worauf wir alle warten. Die ganze Republik wartet da drauf. Bringt doch die Beweise. Ja, tausende Seiten, ist egal. Wir haben Zeit, wir lesen die durch. Aber dann zu sagen, das wird unter Verschluss gehalten, geheim, das zeigt doch ganz klar, es stinkt zum Himmel. Ich wünsche mir wirklich, dass die Bundesregierung, wenn die AfD wirklich herausfordern wollen, brecht doch die Brandmauer nieder. Lass die mitregieren. Lass dir doch mal zeigen, was die drauf haben. Das ist doch mal Challenge. Das ist genauso, wir haben eine verschiedene Meinung. Du ziehst Boxhandschuhe an. Ich bin bereit, mit dir Rumble in the Jungle zu machen, à la Ali Boumaier gegen Vadim. Und du sagst, nö, ich habe meine Gründe, weshalb ich nicht mit dir in den Ring steige. Das ist schwach, undemokratisch, feige. Das, was aktuell passiert. Und die werden sehen, was sie davon haben. Die AfD verzeichnet seitdem noch mehr Zulauf. Hast du ja mitgekriegt.
Über 1000 neue Anträge seit dem Wochenende.
Die Menschen haben es verstanden. Die kannst du nicht mehr blenden. Tut mir leid, ich bin niemand, der Hass verspürt gegenüber niemanden. Merz ist ein Mensch, wie jeder andere auch. Er ist Politiker. Ich habe ihm Respekt zu zeigen, auch wenn ich nicht will. Nicht politisch, aber menschlich. Aber politisch eine absolute Katastrophe, was er abgezogen hat. Wir können nicht hingehen und weltweit, ihr seid undemokratisch, Putin dies, Erdogan dies, die haben genau dasselbe gemacht. Wenn wir schon einen auf Musterschüler spielen wollen, dann sollten wir auch ein Musterschüler sein. Aber das ist Deutschland nicht. Wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dann können wir nicht von demokratisch sprechen, Vadim.
Jetzt hast du viel Deutschland kritisiert.
Ja.
Was liebst du an Deutschland?
Ich habe nicht Deutschland kritisiert, ich habe die Regierung kritisiert, das ist was anderes. Ich bin ein Freund der deutschen Tugenden. Ich liebe die Kultur, die Mentalität der Deutschen. Ich liebe, was ich an Deutschland wirklich liebe, ist dieses, ja, Offenherzige, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Offenherzige, dieses Arme öffnen, sprich Freund, und tritt hinein, das liebe ich in Deutschland am meisten. Und der Deutsche ist bereit, dich in sein Herzen aufzunehmen, wenn du ihm genau auch das Gegenteil zeigst, dass du bereit bist, auch ihn aufzunehmen. Und mein Kampf, solange ich lebe, wird darin bestehen, die Deutschen wieder dahin zu stärken, dass sie stolz sein müssen auf ihre Heimat. Das ist das Wichtigste, dass sie wieder wissen, was es bedeutet, einfach zu sagen, ich liebe mein Land. Ich stehe zu meinem Land und schütze mein Land.
Serge, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Mhm. Danke an alle, die bis zum Schluss geschaut haben. Wir haben eine kleine Bitte noch an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie unseren Kanal abonnieren und gerne auch unsere Zeitung. Das wäre noch besser. Den Link und die finden Sie in der Beschreibung. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.